Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für den heutigen 10. Sonntag nach Trinitatis steht nach der Ordnung unserer Landeskirche im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 41 bis 48. Dort wird Folgendes berichtet. Und als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir. Und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Herr, wir danken dir für dein Wort. Schenke du es, dass es uns nun den Glauben stärkt. Amen. Liebe Gemeinde, es ist die einzige Stelle in der Bibel, an der berichtet wird, Jesus weint. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. So heißt es. Und es ist ja auch zum Heulen. Da kommt der so lange ersehnte Retter in die Stadt, in der der Tempel des allmächtigen Gottes steht. Dorthin, wo man sich jahrhundertelang versammelt hatte um den lebendigen Gott. Da schickt Gott seinen Sohn zu seinem Volk, um die Menschen zu retten, um ihnen ewiges Leben zu schenken. Und was geschieht? Die maßgeblichen Leute lehnen ihn ab, wollen ihn loswerden, umbringen, beseitigen. Gott stört nur im angeblich doch so frommen Getriebe, das man organisiert hat. Das man organisiert hat, angeblich wegen Gott. Angeblich, um Gott zu ehren, angeblich, um Gottes Willen zu tun und um Gott zu dienen. Da kommen auch Jesus die Tränen. Gott streckt seine Hand den Menschen entgegen, die er doch liebt. Und Gott wird zurückgewiesen. Das kennen wir doch wahrscheinlich alle auch. Kaum etwas tut so weh wie verletzte Liebe. Liebe, die zurückgewiesen wird. Auch Gott tut das weh. Gott ist verletzt. Das ist der eine Grund für die Tränen von Jesus. Aber es gibt noch einen anderen Grund dafür, dass Jesus weint. Denn Gott lässt es sich auch nicht unbegrenzt bieten, wenn man ihn zurückweist. Ja, wenn man dabei auch noch so tut, als hätte man Gott auf seiner Seite. Wenn man also den Namen Gottes missbraucht, um angeblich im Namen Gottes in Wahrheit vorzugehen gegen Gott selber, gegen Gottes Sohn, gegen Jesus. Gott wird es irgendwann zu viel, wenn sich Menschen zu Unrecht auf ihn berufen, um so ganz eigene Ideen und Ziele zu verfolgen, ganz menschliche Ideen und Ziele. Irgendwann ist für Gott die Grenze überschritten, wenn man ihn vor den Karren ganz menschlicher Interessen spannt. Und deshalb weiß Jesus damals, jedenfalls die maßgeblichen Vertreter des damaligen Gottesvolkes, die stellen sich gegen Gottes Wahrheit und damit gegen Gott selber. Sie missbrauchen dabei auch noch den Namen Gottes. Aber das wird dazu führen, dass Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört wird. Jesus kündigt Jerusalem und seinen Einwohnern an: Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir. Und genau das ist dann auch geschehen, knapp 40 Jahre später. Da haben die Römer Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört und niedergebrannt. Die meisten Einwohner wurden grausam umgebracht. Seither gibt es keinen jüdischen Tempel mehr in Jerusalem. Vom alten, prächtigen Tempelgebäude steht nur noch die Klagemauer. Und fast 1900 Jahre lang haben die Juden kein eigenes staatliches Gebilde mehr gehabt, nämlich bis zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So heißt es schon im Psalm 103. Und an Dutzenden von anderen Stellen in der Bibel wird immer wieder diese gleiche Wahrheit betont. Unzählige Male haben Menschen diese Erfahrung gemacht. Gott ist barmherzig. Gott will vergeben. Gott will in Liebe mit uns Menschen verbunden sein. Jetzt und für immer. Gott will uns Gutes tun. Und er tut es auch. Wir brauchen vor Gott bestimmt keine Angst zu haben. Aber Gott erwartet auch von uns, dass wir ihn ernst nehmen. Gott erwartet auch von uns, dass wir dann nicht auch noch unsere ganz eigenen egoistischen Ideen und Ziele als den Willen Gottes ausgeben. Gott lässt sich nicht vor einen ganz menschlichen und dazu noch gottlosen Karren spannen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Damals hatten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes ganz gut eingerichtet im religiösen Getriebe um Gott und um den Tempel in Jerusalem. Den Juden war es ja vorgeschrieben, regelmäßig nach Jerusalem in den Tempel zu kommen. Dort opferte man Tiere und spendete Geld, so wie es im Alten Testament gefordert wurde. Da man aber die Opfertiere nicht über den oft weiten Weg von zu Hause mitbringen konnte, mussten diese Opfertiere in Jerusalem gekauft werden. Praktischerweise konnte man das direkt im Tempelbezirk tun. Und da man im Tempel nur eine bestimmte Art von Münzen spenden durfte, musste man sein mitgebrachtes Geld vorher umtauschen. Und auch die Geldwechsler hatten ihre Stände im Tempel. Das Ganze war für die Händler und für die Geldwechsler ein prima Geschäft. Und zugleich war gewährleistet, dass genug Geld gegeben wurde, damit auch die Priester ganz gut davon leben konnten. Durch dieses ganze System war also einerseits der religiöse Tempelbetrieb gesichert, mitsamt Tieropfern und Spenden. Andererseits blühte auch das Geschäft. Und es gab eine ganze Menge Leute, die ganz gut daran verdienten. Und aus Sicht der hohen Priester und der Angesehensten des Volkes kam noch hinzu: Solange die meisten diesen Tempelbetrieb für ganz zentral wichtig hielten, war die hervorgehobene Stellung dieser hohen Priester und der Angesehensten des Volkes gesichert. Einerseits gegenüber dem Volk, das sie als ihre Anführer akzeptierte. Andererseits aber auch gegenüber den Römern, die es zu schätzen wussten, dass diese hohen Priester und die Angesehensten des Volkes das jüdische Volk ruhig hielten, dass sie das jüdische Volk also von Aufständen gegen die römische Oberherrschaft abhielten. Aus der Sicht der jüdischen Anführer war es deshalb in jeder Hinsicht klug und unbedingt notwendig, dass alles so weiterlief wie bisher. Ob das alles nun wirklich dem Willen Gottes entsprach, das war dann nicht die entscheidende Frage. Man erklärte es eben zum Willen Gottes. Damit war die Frage aus Sicht der hohen Priester und Schriftgelehrten und der Angesehensten des Volkes beantwortet. Ja, eigentlich durfte man diese Frage erst gar nicht stellen. Jesus aber war da nur ein schlimmer Störenfried. Denn Jesus geißelte nicht nur die Geldgier, die jedenfalls auch hinter den Geschäften im Tempel stand. Jesus behauptete dazu noch, und das war noch schlimmer, dieses ganze im Alten Testament vorgeschriebene System, um von Gott Vergebung zu erhalten, um Gott gnädig zu stimmen, durch Tieropfer, durch Almosen. Dieses ganze System ist an sein Ende gekommen. Die ganzen Opfer am Tempel, sie sind ab jetzt überflüssig. Denn ab jetzt kommt man durch mich, durch Jesus mit Gott ins Reine. Und zwar endgültig. Ich, Jesus, ich alleine bin die Brücke, die zu Gott führt. Kein Wunder, dass nun bei den Anführern der Juden alle Alarmglocken schrillten. Was dieser Jesus behauptete, das durfte nicht gesagt werden. Ganz egal, ob es nun richtig war oder ob es falsch war. So etwas durfte einfach nicht gelehrt werden. Und der, der solches lehrte, Jesus, der musste einfach ein Irrlehrer sein. Der musste unbedingt beseitigt werden, umgebracht werden, ohne Wenn und Aber. Liebe Gemeinde, das ist nun wirklich zum Heulen, auch für Jesus. Da fehlt es Menschen an Respekt vor Gott, an Gottes Furcht, an Ehrfurcht vor Gottes Wahrheit. Und das fehlt ausgerechnet Menschen, die behaupten, dass sie reden im Namen Gottes. Gottes Wort wird verbogen, bis es geradezu das Gegenteil sagt von dem, was wirklich die Wahrheit von Gott her ist. Gottes Wahrheit wird verbogen nach der Weisheit von Menschen, weil es Menschen so wollen. Der Reformator Martin Luther hat dazu einmal gesagt, die menschliche Vernunft, die ist wie eine Hure. Sie ist wie eine Hure, mit der man alles machen kann. Also, mit angeblich vernünftigen Gründen lässt sich alles begründen. Man muss nur den Willen dazu haben. Dann kann man aus der Bibel auch das Gegenteil von dem herauslesen, was dort gemeint ist und was dort gesagt ist. Da galt es beispielsweise vielen, gerade auch in der Kirche, vor 80, 90 Jahren als erwiesen, dass Jesus kein Jude war, sondern ein Arier. Man wollte es ebenso sehen. Und irgendwelche abstrusen Argumente dafür, die haben sich dann schon gefunden. Und was ist heutzutage etwa mit Aussagen auch von manchen Kirchenleuten, die behaupten, dass doch eigentlich alle Religionen gleich seien. Als ob man Menschen, die einer anderen Religion anhängen, nur dann als Menschen akzeptieren würde, wenn man ihrer Religion genauso recht gibt wie Jesus. Und als ob die Bibel da nicht ganz anders reden würde, nämlich so, dass alleine Jesus der Weg ist, auf dem wir zu Gott gehören können. Jetzt und für immer. Und als ob es nicht ein Stück Nächstenliebe wäre, genau das auch allen Menschen laut und deutlich zu bezeugen. Oder wie ist es mit dem, was Jesus, was die Bibel zum Thema Ehe und Familie sagt? Ist es wirklich der Geist Christi oder nicht vielmehr ein schlichter Zeitgeist, wenn behauptet wird, die Ehe zwischen Mann und Frau, das sei nur eine von vielen gleichwertigen Formen von ehelicher Gemeinschaft. Da mag es auch heutzutage vieles geben, was unseren Herrn Jesus Christus traurig macht. Vieles, was Gottes Liebe zu uns Menschen auf eine harte Probe stellt. Umso mehr wollen wir treu zu ihm stehen und das, was Jesus sagt, für uns auch gelten lassen. Und das, was Jesus gelehrt hat, nicht verschweigen, auch wenn wir damit auf Widerstände stoßen. Denn wir wissen, wie Jesus zwar zunächst von seinen Gegnern getötet wurde, aber dann auferstanden ist von den Toten und nun lebt und herrscht in alle Ewigkeit. So wird sich auch Gottes Wahrheit am Ende durchsetzen, für alle Welt sichtbar. Und mit Gottes Wahrheit werden alle die gut dastehen, die ohne Wenn und Aber zu unserem Herrn Jesus Christus gestanden haben. Auch wir, wenn wir denn nur treu bleiben. Amen.